dass das auch dezimiert ist und schon anfängt, ungeachtet aller Garantien des Staats, eure Sparkonten sind schwer in Ordnung, die Zahlungsfähigkeit der ganzen Welt zu dezimieren. Das geht natürlich von den schwächsten Mitgliedern aus, von den Nationen, die zahlungsunfähig werden. Die erwischt es als Erste. Aber die anderen, die besser dastehen, stehen im Vergleich auch schon schlechter da, was ihre Kaufkraft auf dem Weltmarkt betrifft. Und was das breite Publikum betrifft, es ist sowieso schon mehr oder weniger geschädigt.
Das verstehe ich noch nicht, den Durchschlag auf die Zahlungsfähigkeit, das habe ich noch nicht ganz. Und bei der Autoindustrie ist da nicht auch Überproduktion, also Fragezeichen.
Überproduktion ist bei denen sowieso. Ja. Aber jetzt kommt ja noch ein Absatzeinbruch bei denen dazu. Und da musst du nur an das eine denken. Dezimierung der Kaufkraft. Das Entscheidende daran ist nicht, dass das breite Publikum für seine, was bei Marx kleine Zirkulation heißt, nicht mehr so viel hat wie gestern, obwohl es das auch schon gibt. Sondern das heißt mal als erstes, dass alle die Unternehmen, gerade die großen, die ja nie einfach bloß, die schon längst alle nicht mehr bloß Produktionsunternehmen sind, sondern die alle gleichzeitig einen dicken Finanzsektor unterhalten, dass die mit ihrer Kaufkraft, das, was sie investieren, wie sie sich ausweiten, was sie sich zukaufen, geschädigt sind. Von da aus geht die Dezimierung der Kaufkraft im großen Stil los. Ganz davon abgesehen, dass das Finanzgewerbe seinerseits kaum, dass der Staat was reinsteckt an Geld, natürlich mit diesem Geld gleich auch schon wieder was Besseres zu tun hat, als damit bloß den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Das Erste, was eine bankrotte Bank macht, wenn ihr vom Bankrott abgeholfen wird, ja, was wird das wohl sein? Sie steigt ein in die Spekulation. Und wenn die Finanzpapiere, auf die man gestern spekuliert hat, nichts mehr wert sind, dann gibt es irgendeinen, der erfindet ein neues Spekulationspapier, zum Beispiel auf Getreide, weil das wird ja vielleicht knapp. Schlechter Winter oder sonst was, da spekulieren wir doch mal da drauf und schon ist eine Riesenspekulation auf Reis und Getreide und Öl und weiß der Teufel was unterwegs, ist vielleicht bloß kurzfristig, war halt vielleicht auch nichts in Sachen fiktives Kapital. Aber auch die Wertsteigerung von solchen Gütern lässt sich über die richtigen Papiere in die Wertsteigerung in ein fiktives Kapital verwandeln, mit dem man Handel treiben kann und wo man entweder wie blöd gewinnt oder verliert. Also, man darf nicht unterschätzen, dass alles Geld, was der Staat in diesen Sektor reinsteckt, von denen, die das dann für ihr Geschäft benutzen sollen, dass die das dann auch für ihr Geschäft benutzen. Die benutzen es nicht dafür, sich wechselseitig dann ihre Schulden zu bezahlen, sondern in ein neues Spekulationsgeschäft einzusteigen, von dem sie sich Erträge erhoffen. Die wollen ja wieder was werden. Da hast du den dritten Grund noch für Dezimierung der Kaufkraft durch mal den ganzen Sommer lang steigende Preise auf Getreide und Öl. Und das sind ja immerhin Güter, die betreffen ziemlich viele Abnehmer. Das ist wiederum eine Krise ganz klassischen Musters. Bei fehlender Kaufkraft gibt es auf einmal von allen Ingredienzien des Reichtums zu viel. Zu viel Ware, Autos stehen rum, zu viel Produktionsmittel, Firmen werden, also Produktionsstätten werden dicht gemacht, zu viele Arbeiter, die werden rausgeschmissen und zu hohe Forderungen der Gewerkschaften. Das passt ja wunderbar, wenn die IG Metall mal ein bisschen streikt bei Daimler, dann brauchen sie gar nicht mehr zuzumachen, gar nicht mehr zu bezahlen, wenn sie ihren Laden mal 3 Wochen dicht machen. Also verschiebt sich dann nebenbei auch noch ein bisschen das soziale Kräfteverhältnis. Aber das Generelle, was ich sagen wollte, ist, auch in diese Krise, die spielt sich nicht einfach ab, sondern die ist sofort Gegenstand einer erbitterten Krisenkonkurrenz der Nationen um die Verteilung des Schadens. Und du hast es bei der Autoindustrie ja richtig jeden Tag mitgeteilt, dann versuchen die Amis mit ihrem 40 Milliarden Programm für ihre Autoindustrie gleich die Lage zu nutzen, richtig sie zu nutzen, um mit Unterstützung dieses industriellen Sektors bei sich ein Stück des anstehenden Krisenschadens auf alle Fälle von sich wegzuschieben. Ja, die Europäer ziehen sofort nach und sagen, was die Amis können, können wir auch. Dann subventionieren wir unsere Industriellen. Damit verbessern wir deren Chancen, auf die restliche Zahlungsfähigkeit der Welt zuzugreifen. Dann sind wir fein raus. Dass all diese Manöver der Krisenkonkurrenz die Lage bloß verschlimmern, weil damit ruiniert man ja tendenziell all die Figuren auf der Welt, denen man was verkaufen möchte, an denen man verdienen möchte. Also wenn man den Konkurrenten niederkonkurriert hat, kann man ihm nichts mehr verkaufen. Aber das hat ja noch nie einen Konkurrenten daran gehindert, den anderen niederzukonkurrieren. Also diese Konkurrenzsituation, das ist eine Sache, da muss man nicht sagen, die befürchten wir, sondern das findet bereits statt. Das ist schon unterwegs. Und diese Konkurrenz hat, gerade weil sie so fundamental ist, gerade weil sie bei der Konkurrenz um den Wert des Geldes richtig die fundamentale Frage betrifft, wie stehen die Nationen, und zwar gerade die großen, weltwirtschaftlich als kapitalistische Großpotenzen da. Ist es schon von Anfang an keine bloß ökonomische Frage mehr, deren Regelung man so dem Gang der Wechselkurse überlassen könnte. Dass das eine imperialistische Frage höheren Kalibers ist, auch das ist schon angekündigt mit diesen Bemerkungen, die so unscheinbar klingen. Wir brauchen eine neue Weltwirtschaftsordnung und Weltfinanzordnung. Was meinst du, was so eine Ansage bedeutet? Da braucht die Merkel noch gar nicht zu sagen, was sie eigentlich gerne anders hätte an der Welt und ihren Finanzen und deren Ordnung. Ob sie sich da auf was einigen, steht völlig dahin. Sondern der Witz an so einer Ansage ist, wer schreibt denn diese neue Ordnung? Da ist sofort das Verhältnis, welche Kompetenzen kommen welcher imperialistischen Macht demnächst zu bei der Regulierung der Märkte. Diese Machtfrage ist damit sofort auf der Tagesordnung. Und wenn du dann den Steinbrück hörst, am Ende dieser Krise wird die Welt nicht mehr so aussehen wie vorher, dann wird dir Angst und Bange. Ne, weil dann ist klar, dann ist ein konkurrenzlerisches Kräftemessen zwischen den Nationen, das ist schon programmiert, dass dieses Kräftemessen eskaliert. Dazu noch eine andere Bemerkung, da an dem Sektor, auf dem Feld nicht schuldig zu bleiben. Die Welt sieht vielleicht hinterher nicht mehr so aus wie vorher. Und dieses 9-11 da mit den beiden Türmen in New York, das verhält sich so ungefähr wie das Bankgebäude zum Bankgeschäft. Und der Zusammenbruch des Bankgeschäfts, der ist viel gravierender als diese zwei Türme. Das kann durchaus auch in eine Richtung gehen, und damit will ich meine Einleitungsbemerkung abholen. Das ist also Schadenfreude bestenfalls verbunden mit einem gewissen Grusel. Weil es ist wirklich nicht ausgemacht, dass das Rettungsmanöver der imperialistischen Regierung für ihren Finanzsektor funktioniert. Ich will jetzt nicht gleich sagen, es ist eher umgekehrt ausgemacht, dass das übermorgen auch schon nichts mehr taugt, obwohl das bisher doch das Schicksal jeder Rettungsmaßnahme war, dass seit dem Frühjahr dieses Jahres, dass alles, was dann mal die Rettung war, und dann stand mal wieder eine Woche lang in der Zeitung, jetzt ist es vielleicht schon vorbei, jetzt ist es sicher vorbei, oh Gott, jetzt ist es vorbei, wunderbar. Da kam dann immer hinten nach, ach, es ist doch noch nicht vorbei, und die Wirkung dieses Rettungsmanövers ist verpufft. Auf die Weise sind schon etliche dreistellige Milliardensummen wirkungslos verpufft. Wirkungslos in dem Sinn, dass sie allenfalls über die Verallgemeinerung und staatliche Anerkennung des Misstrauens in diesem Sektor, keiner kauft dem anderen sein fiktives Kapital mehr ab, zu dem Desaster jetzt von Anfang Oktober geführt haben. Jetzt ist endgültig der Zeitpunkt gekommen, wo eine Generalgarantie für die Geldvermögen, die bei den Banken überhaupt liegen, die Sache wenden muss. So, jetzt hat man die 500 Milliarden. Es ist wirklich nicht ausgemacht, dass das funktioniert, dass damit das Bankengeschäft wieder in Gang kommt und dann so quasi ganz nebenher die Geldvermögen des großen Publikums und der anderen Kapitalisten wieder sichert. Der Zustand war ja eingerissen, dass das, was die ganze Welt sich als ihr Geldvermögen so zugute schreibt, dass das zur abhängigen Variable und zu einem Unterposten im Geschäftsverkehr der Banken untereinander, jetzt kannst du sagen, degradiert oder aufgewertet worden ist. Aufgewertet in dem Sinn, die paar Kröten, die irgendeiner verdient, kommen auf einmal zu der Ehre, ins internationale Bankengeschäft eingeschleust worden zu sein. Und Wertpapiere mitbewegt zu haben, von denen man sich noch nie was hat träumen lassen, dass es die überhaupt geben kann. Ja, die Kehrseite ist, das Rettungsmanöver ist darauf berechnet, das Bankgeschäft so zu restaurieren, dass die Geldvermögen der Gesellschaft so quasi als Nebenprodukt mitgerettet werden. Die Merkel hat vielleicht nicht gewusst, was sie gesagt hat, aber sie hat es ausgedrückt, wenn sie sagt, diese 500 Milliarden, die fließen natürlich in das Finanzsystem, aber letztlich kommt es auch dem Sparer zugute. Wo der Kabarettist den Witz machen kann, na, das letztlich auch, bringt ja mal schön auf den Punkt, welche Rolle unser einer für die Regierung spielt. Stimmt ja auch. Bloß der Witz ist ja, es stimmt. Es ist so. Das Geldvermögen von Gott in der Welt ist das letztlich auch irgendwie mitzubewahrende Anhängsel des Bankgeschäfts, das zu retten, die Regierung sich mit diesen 500 Milliarden anheischig macht. Was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Ich glaube nicht, dass dann eine Regierung, die auf sich hält, das Geldvermögen und damit die Geldwirtschaft in ihrer Nation kaputt gehen lässt. Dann könnt ihr ja heimgehen und sagen, macht euren Dreck alleine, wir kümmern uns nicht mehr um das Geld und damit überhaupt nichts mehr. Nein, die wird das Geld schon retten. Aber wenn dann die Rettung so aussieht, dass sie es, dass eine Regierung das fabriziert, ohne das Bankensystem mitzuretten, dann sieht die Welt wirklich anders aus. Verstehst du, jetzt, wenn Sie sagen, da buttern wir was rein, dann geht das Geschäft wieder los und dann ist am Ende auch der kleine Sparer bedient. Dann ist das ein Rettungsmanöver, das darauf zielt, es war zwar ein Riesendesaster, aber dann geht es alles wieder so weiter wie bisher. Das ist noch das Versprechen, es ändert sich nichts. Entgegen der Ansage, hinterher sieht alles anders aus. Es ist aber noch überhaupt nicht ausgemacht, ob nicht am Ende dann wirklich alles anders aussieht. Und das anders, das ist keine erfreuliche Sache. Fürs Geld würde das ja bloß heißen, naja, dann muss halt der Staat, wenn er merkt, das Banksystem als Ganzes kann er nicht retten, aber seine Geldwirtschaft zugrunde lässt er auch nicht gehen, also rettet er das Geldvermögen derer, die mit diesem Geld was Produktives anfangen. Man mag sich gar nicht ausmalen, was dann für eine Ideologie unterwegs wäre über das Verhältnis zwischen raffendem und schaffendem Kapital, wenn das eine geopfert und das andere gerettet wird. Auf alle Fälle würde der Staat sich in die Position begeben, dann macht er als Staat die Bank für alle, an deren Geldvermögen ihm liegt. Ich will das nicht ausmalen, schon gar nicht prognostizieren. Ich will nur darauf aufmerksam machen, in diesem Rettungsmanöver und seiner unklaren Perspektive stecken Perspektiven drin, die wirklich auf eine Änderung rauslaufen. Das kann auch ausarten in eine Währungsreform neuen Typs. Eine Währungsreform, die die Enteignung irgendwie so deichselt, dass das kapitalistische Geschäft weitergeht. Aber sowas, das muss man auch mal so sehen. Wenn der Kapitalismus selber auf die Art die Eigentumsfrage stellt und der Staat sich herausgefordert sieht, das Eigentum zu retten, dann ist noch über das, was ich jetzt über die Krisenkonkurrenz der Nationen gesagt habe, hinaus Ungemütlichkeit angesagt. Denn verschenken wird der Staat nichts. Also dann können sich die Methana von Daimler im Südwesten ihre 8%-Forderung endgültig abschmieren. Was denn mit sowas, mit so einem Rettungsmanöver, wenn das jetzt wirklich nicht reicht, wenn das weitergehen muss, dann wird sich bald keiner in der Straßenbahn mehr fragen, wie betrifft mich das eigentlich? Dann wird er ernstlich mitgekriegt haben, da hat sein Sparkonto auf dem Spiel gestanden. Er wird dann sicher auch mitkriegen, bei irgendeiner Variante Währungsreform, da ganz so viel wie gestern ist es nicht mehr wert, aber vielleicht noch 10%. Gibt ja schon den schönen Witz, die im Osten haben es ja eh schon mal durchgemacht, vielleicht machen es die im Westen jetzt auch mal. Und naja.
Das hast du so zitiert, der Kapitalist selbst, das Kapital selbst stellt die eigentlichen Fragen. Ja. Hast du selber nicht als Marxist, ich meine, das wäre ein falsches Verständnis des Kapitalismuskritik, dass der Kapitalismus sich selbst.
Ja, damit, das wollte ich gerade sagen, damit ist nur, weiß Gott, nicht zu rechnen, dass der Kapitalismus daran zugrunde geht. Sondern wenn der zu sowas führt, wie, da ist nicht bloß so im Zuge der Konkurrenz die ortsübliche Expropriation der Expropriateure, die ja schon der Marx diagnostiziert hat. Die Kleinen werden aufgefressen, die Großen werden immer dicker. Sondern wir gehen jetzt von einer ganz anderen Seite, nämlich von dieser fiktiven Akkumulation des Finanzkapitals her, in die ganze Gesellschaft, die Frage reinschneidet, ist das überhaupt noch Geld, was wir uns hier zugute halten? Dann ist die Eigentumsfrage wirklich fundamental gestellt, aber nicht in dem Sinn, ja, dann machen wir es vielleicht mal anders. Sondern dann ist Rettung, und zwar Rettung um jeden Preis angesagt, das wollte ich sagen. Und die Instanz für diese Rettung steht ausdrücklich. Das Finanzkapital ist es jedenfalls nicht. Das fabriziert ja gerade die Entwertung und weiß gar nicht, wo es damit aufhören soll. Und jammert drum, der Staat soll es aufkaufen, seine ganzen schlechten Kredite, damit es wieder loslegen kann mit seinem alten Zirkus. Da hast du ja auch das Eingeständnis, die Rettung des Kapitalismus, für die gibt es ja schon eine Instanz. Das ist die Instanz, die ihn ja schon die ganze Zeit am Laufen gehalten hat. Das ist jetzt in meinem Vortrag zu kurz gekommen, aber das ist auch richtig ein ganzes extra Kapitel. Alles, was ich so über den Finanzüberbau gesagt habe und was da an fiktiven Kapital geschaffen und vermehrt und im Kreis rum aufgetürmt wird, nichts davon kriegt das Finanzkapital, nichts davon, nicht ein Euro kriegt es zustande, ohne dass der Staat immer dahinter steht. Mit seinem Geld als Garant dafür, dass das, was die sich rüberreichen, wirklich Geld ist. Ohne Vorschriften, mit denen er dieses Verfahren mit Eigentum erlaubt und einschränkt, damit er es dann wieder erlauben kann. Ohne ständige, permanente staatliche Aufsicht und ohne den Staat als Instanz des Geldes. Er schüchtert doch den Stoff da rein, um dessen Vermehrung sich das alles dreht. Läuft da überhaupt nichts. Und deswegen wundert es einen überhaupt nicht, dass die Katastrophe des Kapitalismus natürlich überhaupt nicht dessen Ende bedeutet, sondern die Instanz nur anders fordert, herausfordert, die ihn sowieso die ganze Zeit am Laufen hält. Die Kapitalisten würden doch noch nicht mal einen Arbeiter ans Arbeiten kriegen, nicht mal einen mit einer Sympathiewelle, vielleicht ein paar Frauen. Die für sie arbeiten. Entschuldigung. Ja, verstehst du, was ich meine? Die ganze Macht des Eigentums beruht auf nichts als der staatlichen Garantie. Die ganze Macht des Finanzkapitals beruht darauf, dass der Staat ein Rechtsverhältnis zwischen Verleihern und jedem, der einen Kredit nimmt, als Geldquelle anerkennt. Nichts davon gibt es von Natur. Nichts davon kann die Leistung der Beteiligten sein. Das Verhältnis selber wie der Stoff, um den es da geht. Alles ist Staatswerk. Das ist nun mal in unserem idyllischen bürgerlichen Gemeinwesen so. Und deswegen gehört es zum System dazu, dass der Staat das rettet Und was ich nur sagen wollte, ist, am Ende läuft es dann wirklich auf eine Entscheidung raus, die jetzt immer so als Metapher durch die Welt geistert, nämlich den Unterschied und Gegensatz zwischen Finanzkapital und Realwirtschaft. Die führen sich ja schon auf, gerade die Sozialdemokraten, und sagen, wir müssen die Finanzwirtschaft zur Ordnung rufen. Sie muss wieder der Realwirtschaft dienen. Wir müssen ihr ihre Eskapaden abgewöhnen. Naja, so furchtbar weit von dem Gegensatz zwischen schaffendem und raffendem Kapital ist das auch nicht. Und an dem Gegensatz in seiner faschistischen Art ihn wirksam werden zu lassen, ist der Kapitalismus auch nicht zugrunde gegangen. Da hat er halt sich mal eine Zeit lang eine faschistische Grundlage angelacht. Also der Staat hat auf die Art seinen Kapitalismus organisiert. Es steht uns ja gar nicht versprochen, dass der Kapitalismus immer nur so funktioniert wie die letzten 20 Jahre, in der Weise, dass die Staaten selber ganz wichtige Entscheidungen über ihr Geld dem Geschäft des Finanzkapitals praktisch überantworten. Das haben sie getan. Aber es ist immer noch die Tat der Staaten, es dem Geschäft der Kapitalisten, der international agierenden Finanzmagnaten zu überantworten. Es ist auch eine Art staatlichen Arrangements. Wenn freier Handel stattfindet und der Finanzminister betrübt oder erfreut registrieren muss, wie viel seine Währung heute noch wert ist. Und das ist natürlich eine staatliche Ermessensentscheidung, die ist natürlich widerruflich. Dass jeder Widerruf auf dem Sektor gleich die Konkurrenz zwischen den Nationen noch ganz anders aufmischen würde, als die Ankündigung, wir regulieren die Märkte neu, das ist klar. Aber vielleicht ist es ja auch umgekehrt so, dass diese Ansage, wir müssen den internationalen Finanzmärkten ihre Unarten abgewöhnen, dass das schon ein Schritt hin zu der Ankündigung ist, die Ermächtigung des Finanzkapitals, die die Nationen der freien Welt unter Führung der USA eingerichtet haben als Art der Weltwirtschaft seit etlichen Jahrzehnten, die halten wir nicht mehr aus, die wird gekündigt. Also solche Übergänge, die sind halb angekündigt mit diesen Sprüchen vom Steinbrück. Ja, was draus wird, wir werden ja noch Weihnachten erleben. Und bis dahin in die Sachwerte gehen. Was? Ja.
Die als mangelhaft produzierte Teilnahme der Banken an diesem Rettungsprogramm verdanken sie also eher dem Umstand, dass sie keine Geschäftsgelder zusätzlich vom Staat operieren, Milliarden sehen.
Das glaube ich nicht. Weil das ist ein Notprogramm. Es ist wirklich darauf berechnet, damit die Banken nicht kaputt gehen. Kriegen Sie im Zweifelsfall marode Papiere abgekauft. Und ich würde denen das abnehmen, was Sie selber ja immer verkünden. Auch für die hat die Inanspruchnahme dieses Programms den Charakter eines Eingeständnisses. Du merkst da drin mal in erster Linie, wie zählebig das Finanzkapital in seinen bisherigen Gepflogenheiten festhält. Die selber sind diejenigen, die das Ganze in den Sand setzen und welche, die gleichzeitig mit absoluter Zähigkeit seit anderthalb Jahren daran festhalten, das ist nur mal so ein Unwetter, das geht vorbei und demnächst geht unser Geschäft wieder los. Es gibt ja sogar welche, die nutzen das als Chance, erstmal ihre kaputtgegangenen Konkurrenten aufzukaufen. Also deren Geschäft hört ja überhaupt nicht auf, die haben ja auch nichts anderes gelernt. Was sollen sie denn sonst machen mit diesem Rettungsprogramm? Als darauf zu spekulieren, wo nützt uns das und wie müssen wir es benutzen, damit es uns nutzt. Ja, das glaube ich schon auch, dass bevor sie wirklich pleite gehen, sogar der Ackermann ein paar Milliarden vom Bund nimmt.
Nur der Zustand des Geldvermögens der Gesellschaft, der in den Händen der Banken, das in den Händen der Banken sich bewegen will, wird also von Banken unterschiedlich einsetzen.
Ja, klar. Weil die denken ja wirklich gar nicht an das Geldvermögen der Gesellschaft. Die denken ganz, ganz hart gesotten an das von ihrer Kundschaft. Das ist, die denken ja immer noch so, das ist der Nachbar, der pleite geht. Das ist ja die staatliche Zusammenfassung. Der Staat richtig als ideeller Gesamtkapitalist, der sagt, es mag zwar sein, dass die Deutsche Bank gut dasteht, aber die muss doch mal irgendwann realisieren, auch das, was sie sich heute noch als wunderbar effektives Papier gut schreibt, das steht doch schon im Feuer, weil ihre Konkurrenten schon nichts mehr taugen. Ja klar, vielleicht sind die auch so borniert, dass sie sagen, mag der Konkurrent zugrunde gehen, den Nutzen von ihm habe ich nach wie vor. Wenn er nicht das erste zum System, der erste zum System gewordene Irrsinn, der sich da abspielt.
Ja. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage an die Person oder uns, die genau so der Fazit, den ich dem Bank gegeben habe, entwertet, auf welche Art und Weise. Weil einer hat es den Staat gegeben, einer hat den Bank. Und wir wissen jetzt, dass der Staat die Banken irgendwie deckt und dann fehlt was noch irgendwo. Wurde
nämlich
entwertet durch diese
Spirale. Ja. Und du hast das Vergnügen, dass dann für dein Vermögen, wenn es so weitergeht, nicht mehr deine Bank selber bürgt, die sich sonst ja aufbaut und sagt, gib mir dein Geld, ich vermehre es und außerdem kannst du damit zahlen, was immer du willst, sondern dass, wenn es auf die Bank alleine ankäme, sie dir sagen müsste, tut mir leid, ist vergeigt, kann nichts mehr zahlen, wir auch nicht zurückzahlen. Das, was jetzt dahinter steht, ist die Garantie des Staats. Und das, was der dahinter setzt, ist nicht ein wirkliches Vermögen, schon gar kein produktives Kapitalvermögen, sondern die Gewalt, die Festsetzung der höchsten Gewalt, das soll jetzt als Geld die Schulden der Banken ersetzen. Die Schulden, die die Bank bei dir hat, ja, als Kontoinhaber, wenn du nicht selber schon in den Wiesen bist, bist du ja Gläubiger der Bank. Und für die Schulden der Bank bürgt jetzt der Staat und sagt, das, dir wird das ersetzt. Dann kannst du dich bei der Merkel bedanken. Ich will bloß noch was jetzt doch zur Einordnung von meinem ganzen Vortrag sagen. Man merkt an dieser Art der Krise, das betrifft auch noch die Frage mit Ende des Kapitalismus von wegen. Eigentlich hat es doch was Schönes an sich, wenn mal die Eigentumsfrage so fundamental auf den Tisch kommt, weil vom Eigentum als Gesetz der gesellschaftlichen Reproduktion halten Marxisten schon seit jeher nichts, vor allem wegen der Lohnarbeit, die dafür verbraucht wird, wegen dem irrsinnigen Widerspruch zwischen dem geschaffenen Reichtum und dem, was die ihn schaffen, davon haben. Und jetzt kommt noch so ganz nebenher ein wunderbares Nebenargument dazu, nämlich jetzt werden mal alle, die schon irgendwie ihre Kröte verdient haben, darauf aufmerksam gemacht, wofür das wirklich da ist, dieses Geld. Und wenn dann der Kapitalismus in so eine Zwickmühle gerät oder in so eine Situation, dass da das Geldeigentum selber richtig im Feuer steht, wie man so sagt, ja, dann wird die Eigentumsfrage gestellt, nur von wem und auf welche Weise. Das war meine erste Antwort, es ist vom Standpunkt des Staats als Veranstalter dieses ganzen Systems. Das Gegenteil von irgendeinem Übergang in die Richtung, na, dann machen wir es halt anders, dann machen wir es halt sozialistisch. Das, was jetzt als Sozialismus rumgeistert, ist wirklich das Gegenteil. Nämlich der Staat in seiner Funktion als Veranstalter und deswegen Retter des kapitalistischen Systems. Denn dann ist es wie eine ironische Aufklärung darüber, was Sozialdemokratie schon immer war. Nämlich das Bekenntnis dazu, dass der Staat der Veranstalter dieser Wirtschaftsweise ist und für ihr Reglement zu sorgen hat. Du kannst es noch in eine andere Richtung verlängern. Mit was für einem Volk hat es denn der Staat zu tun, wenn er seinen Kapitalismus rettet? Da sagen wir mal, irgendein Stück Volk, das an den Staat einen anderen Antrag hätte, als den, ach Gott, rette doch bitte schön wenigstens mein Girokonto. Und das ist auch beim Volk, das besorgt ist um sein Geld, dass auch wenn es dann mal hart auf hart geht, noch mehr als heute in die Sorge um sein Geld reingetrieben wird. Zurzeit erlebst du eine Öffentlichkeit, die macht einerseits dem Publikum Sorge um sein Geld und wiegelt gleichzeitig wieder ab, weil eine allgemeine Hysterie kann ja jetzt wirklich niemand kaufen. Die sollen jetzt erstmal ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. Aber die Sorge ums Geld, die da evoziert wird, die ist, wenn man sich überhaupt ein Spektrum in der Gesinnung der Leute und in ihrer Nähe oder Ferne zu einem kommunistischen Übergang vorstellt, das andere Extrem. Weil die Eigentumsfrage so zu stellen, das wär kommunistischer Übergang. Aus der Eigentumsfrage, wie die stellen, über die Verweigerung jeder Anstrengung für ein Rettungsmanöver, den Übergang zu einer anderen Art, die Eigentumsfrage zu stellen, zu erzwingen, da hättest du die Chance des Kommunismus, wo du gleich siehst, für den Übergang müssten die Leute aufhören zu fragen, wer rettet mein Geld? Und sich sogar noch in der Lage von der Bild-Zeitung sagen zu lassen, bei einer Sparkasse ist es besser als bei der Dresdner Bank. Sondern da bräuchte es eine Partei, die ungefähr in jedem großen Unternehmen ihre Betriebsgruppe hat und aus dem Stand in der Lage wäre, die gesellschaftliche Organisation vernünftig zu organisieren, die gesellschaftliche Produktion vernünftig zu organisieren. Aber ich wage ja nicht mal zu behaupten, dass dieser Vortrag ein übermäßiger Schritt in diese Richtung ist.